Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 5. Januar, 7.07 Uhr. Endlich wieder Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages mit uns, mit mir, Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus und mit euch natürlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid am Tag der Schlagsahne. Da sorgen wir für das ideale Topping auf eurem Tagesstart.
Oh, das hast du aber schön gesagt. Wir haben nämlich auch heute wieder zunächst mal den Kuchen an Themen und dann setzen wir natürlich noch mit unserer Expertise das Sahnehäubchen obendrauf. Also wir haben die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
ZDF-Experte Toni Innauer, der glaubt an ein deutsches Skisprungwunder.
Alfred Gislason über die schwerste Aufgabe in seiner 30-jährigen Karriere als Handballtrainer.
Und Bo Svensson, ist er der Garant für den Mainzer Klassenerhalt?
Außerdem feiern wir posthum den Geburtstag einer viel zu früh verstorbenen portugiesischen Stürmerlegende und wir erinnern an den Rücktritt eines der bedeutendsten Baseballspieler aller Zeiten.
Aber zunächst werden wir musikalisch, nee, nicht, aber bitte mit Sahne, wird zwar heute zum heutigen Tag passen, aber wir sind ja im Sport und deshalb geht es ja auch um quasi einen Sportsong. Am Wochenende startet nämlich Gary Marston, der Sänger der Liverpooler Band Gary and the Pacemakers, der hat sich ja in die Herzen der Fußballfans gesungen, vor allem in die Herzen der Liverpool-Fans mit seiner Version von You'll Never Walk Alone, kennt ihr alle. Damit hat er sich unsterblich gemacht.
Ja, und war ja auch jetzt ein ganz, ganz großes Thema, gerade in der Pandemiezeit. Alle Radiostationen in Deutschland haben zu Beginn der Pandemie You Never Walk Alone gesungen, einmal gespielt, alle zeitgleich. Das passt also auch in die heutige Zeit. Das ist ein ganz aktuelles Lied, obwohl es schon wirklich Jahrzehnte alt ist. Gary war selbst glühender Fan der Reds aus Liverpool und da schuf er die Fußballhymne schlechthin, muss man sagen. Und das bringt uns in diesem Fall auch zu unserer Frage des Tages. Zwei Meinungen in je 40 Sekunden. Welche sind außer You'll Never Walk Alone denn unsere Top-Hymnen, die wir auf immer und ewig mit Sport in Verbindung bringen, Malte?
Ja, das ist bei mir völlig klar. Erstmal Queen and We Are the Champions. Keine Siegesfeier ohne die kraftvolle Stimme des großen Freddie Mercury und natürlich ohne die singende Gitarre von Brian May. Im Stadion darf dann natürlich auch die Gitarre von Jack White nicht fehlen, Seven Nation Army von den White Stripes und auch die Melodie von Go West von den Pet Shop Boys ist für mich auch untrennbar mit Fußball und Fußballfans verbunden. Aber bei mir hat sich auch seit frühester Kindheit bzw. frühester Jugend, sagen wir mal so, dann noch ein anderer Song in diese Reihe mit eingeschlichen. Solange man Träume noch leben kann, von der Münchner Freiheit, End-80er sowas. Zumindest in meiner Erinnerung kam der nämlich in jedem ARD-Bundesliga-Rückblick aus der Zeit Ende der 80er vor. Die kamen um den Song nicht rum, ist für mich daher auch irgendwo eine Sporthymne. Und auch wenn das jetzt sicherlich etwas uncool klingt, ich mag den Song irgendwie noch immer.
Ja, aber das ist auch, das mag das Unglück cool klingen, aber so ist das nun mal und das ist auch gut so. Musik schafft Erinnerungen und im Umkehrschluss, sie weckt Erinnerungen, wenn man es dann wieder mal seit längerer Zeit hört. Ich habe da auch so ein paar rausgesucht, obwohl ich mit deinen komplett d'accord gehe, aber ich leg mal los, hier sind meine. Also, Reach Out for the Medal, Giorgio Moroder, Olympische Spiele 1984. Ich erinnere mich an Elke Heidenreich, die damals eine Satire-Rubrik im Fernsehen hatte und die sang immer Richard, Richard und das Mädel sehe ich heute noch auf ihrer Fensterbank liegen. Stand Up for the Champions, Right Said Fred, für mich auch untrennbar mit Sport verbunden. Cyrus von Alan Parsons Project, die Einlaufmusik von den Chicago Bulls, wird aber jetzt auch in ganz vielen anderen Stadien genommen. Conquest of Paradise, Vangelis, die Einlaufmusik von Henry Maske, 94 beim WN-Kampf gegen Aaron Barkley und Mein größter Hit, One Moment in Time, Whitney Houston. Geschrieben von Albert Hammond, der It Never Rains in Southern California. 1988 der Song bei den Olympischen Spielen in Seoul. Aber meine große Erinnerung daran war 1993. Michael Stich, Frankfurt ATP-Weltmeister geworden gegen Pete Sampras. Und als er den Pokal hochgehoben hat, kam diese Hymne. Das sind meine Songs des Lebens sozusagen.
Alan Parsons Series, ist das nicht auch von der DFL quasi die Hymne, Einlaufmusik bei der Bundesliga irgendwie? Erinnere ich noch.
Also mittlerweile ist es, glaube ich, so, also das wird ja fast überall gespielt. Der FC Bayern und ganz viele andere hatten das auch schon als ihre Einlaufmusik. Die DFL hat meiner Ansicht nach aber jetzt genauso wie der DFB, das kann ich nur von den Länderspielen sagen, eine eigene Hymne. Die haben was Eigenes komponieren lassen, meiner Ansicht nach. Kann aber sein, dass das so ein bisschen in Anlehnung dessen ist. Ja. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich weiß nur, dass es beim DFB eine ganz eigene Hymne ist.
Das auf jeden Fall. Denn ich meine, da kennst du dich besser aus als wir alle zusammen als Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft. Bist du da natürlich ganz nah dran, aber in die Musikauswahl nicht involviert, oder?
Also in das natürlich nicht, weil das ganz offizielle Dinge sind und diese Hymnen, die da in den Stadien dann kommen, die werden ja wirklich von Choreografen auch inszeniert, wenn man Eröffnungsfeiern hat und so und werden auch von großen Orchestern eingespielt. Also das ist auch eine eigene Unit, die sich darum kümmert. Genauso wie natürlich das auch bei der Europa League, der Champions League ist. Ich finde auch die Champions League ist eine Hymne, die nicht mehr aus dem Ohr geht. Wir sind aber eingebunden, wenn es darum geht, was man im Stadion spielt und auch die Torhymne etc. Aber da haben wir ja bei der deutschen Nationalmannschaft nach Schwarz und Weiß jetzt die Fans selbst abstimmen lassen, die gesagt haben, sie möchten diesen neuen Song haben.
Kein Pocher mehr. Na egal. Und bei welchen Songs denkt ihr zu Hause sofort an Sport? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer an die 0331 298 5028 0331 298 5028.
Ja, und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht und beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und sagt uns dann euren Namen und dann können wir die Nachrichten dann auch zuordnen und gerne dann hier auch wieder zu Gehör bringen.
Stand jetzt, aktuell.
Gerade einmal 4 Sekunden, die haben ausgereicht, um den großen Traum vom Sieg bei der Vierschanzentournee für Karl Geiger platzen zu lassen. Er hatte seinen ersten Sprung an der Bergiselschanze in Innsbruck völlig vergeigt und geht nun mit einem Rückstand von umgerechnet 14 Metern auf den Tourneeführenden Camille Stoch morgen in Bischofshofen an den Start. Und auch der zweite deutsche Topspringer Markus Eisenbichler, der hat lediglich noch theoretische Chancen auf den Tourneesieg. Die besten Karten haben jetzt die Springer aus Polen mit Kamil Stoch, dem Führenden, und mit David Kubacki stehen 2 von ihnen an der Spitze der Gesamtwertung. Und das, obwohl sich die polnische Mannschaft, nachdem ein Teamkollege unmittelbar vor der Tournee positiv auf Corona getestet wurde, schon eigentlich auf dem Heimweg wähnten. ZDF-Skisprung-Experte Toni Innauer, der schließt jetzt aber vor dem Abschlussspringen in Bischofshofen ein deutsches Schanzenwunder doch nicht gänzlich aus. Wir hatten Gelegenheit, über unsere Kollegen von allforradio.de mit Toni Innauer, dem ZDF-Experten, zu sprechen. Herr Innauer, das Springen in Innsbruck hat die Tourneewertung ordentlich durcheinander gewirbelt. Also statt Karl Geiger und Halvor Egner Granerud steht jetzt also Kamil Stoch an der Spitze. Hat Sie das überrascht?
Ja, in der Dramatik schon ein wenig, dass Innsbruck immer im Golf, würde man sagen, der Moving Day ist und dass da sehr viel durcheinander purzeln kann, hatten wir ja schon sehr oft erlebt.
Karl Geiger hat in Innsbruck auch schon viel erlebt, im Jahr zuvor ja auch Probleme dort gehabt. Liegt ihm jetzt Bischofshofen besser als die Bergiselschanze?
Kann man jetzt so nicht einmal unbedingt sagen. Vielleicht war eher das Problem, dass er sich in der Umstellung von einer Schanze auf die andere ein wenig schwer getan hat. Und das, was wir so als große Wettkampfstärke von Geiger immer wieder darstellen, vielleicht auch auf der anderen Seite ein bisschen die Schwäche ist, sich sehr schnell mit 1-2 Sprüngen auf eine Schanze einzustellen. Diese Argumentation würde auch die Überlegung stützen, dass er ja in Innsbruck gut zurechtgekommen ist bei den Weltmeisterschaften, wo man ja etwas mehr Trainingssprünge hat, um sich darauf einzustellen.
Geiger liegt in der Gesamtwertung jetzt als bester Deutscher auf Platz 4, Eisenbichler auf 5. Wem trauen Sie denn zum Abschluss der Vierschanzentournee jetzt von den beiden mehr zu in Bischofshofen?
Die Schanze dürfte eigentlich dem Eisenbichler recht gut liegen. Wenn der vom Schanzentisch gut wegkommt, dann kann er dort Höchstweiten springen. Das ist ein guter Flieger, kann weite Sprünge auch total ausreizen. Das kann in Bischofshofen eine große Rolle spielen. Für Geiger spricht, dass Bischofshofen einen sehr langen Anlauf hat und man dort relativ viel herausholen kann von der Anfahrtgeschwindigkeit, die sich auch sehr direkt in Flugweite umsetzt. Nur müsste er sich jetzt dann befreien von diesem Frust, den er sicher in Innsbruck sich eingefangen hat.
Frust im Bauch. Ja, Sie kennen die beiden Springer ja sehr gut. Wie werden die jetzt reagieren? Mit Wut im Bauch zu all dem Frust? Oder haben Sie vielleicht sogar schon resigniert? Was glauben Sie?
Die Wut im Bauch ist einmal sofort da. Wenn er dann gleich einen Sprung machen könnte, dann würde das eine Rolle spielen. Aber bis Bischofshofen sind doch noch ein Trainingstag, ein Qualifikationssprung, ein quasi heute ein Reise-, ein Erholungstag drinnen. Und bis dann ist eigentlich alles wieder abgekühlt und es wird alles neu aufzusetzen sein. Die Gefahr besteht, dass ein bisschen Resignation drinnen ist, weil man diesen Kick nicht mehr so hat, weil man weiß, es steht jetzt sehr viel auf dem Spiel. Es geht um die Gesamtwertung, man spielt noch eine Rolle damit. Das ist die Gefahr. Das wird aber von einem Profi auch und vom Trainerteam versucht abzufangen, dass man einfach dann auch für eine gute Tagesplatzierung springt und eventuell doch noch für einen Platz unter guten Voraussetzungen auf dem Podest, ja, in der Gesamtwertung.
Dazu benötigt es nach Meinung vieler jetzt ein sogenanntes Schanzenwunder. Das könnte jetzt nur noch helfen, damit das auch tatsächlich passiert, was Sie da eben skizziert haben. Wie sehen Sie denn das, die Chancen auf ein Wunder?
Es kann sehr viel passieren, das weiß man. Gerade wie jetzt sind die Voraussetzungen vom Wetter her schon etwas weniger beständig angesagt. Es wird ein bisschen Schneefall geben. Das hat auch schon die Verschanzentournee entschieden. Jens Weißlog kann ein Lied darüber singen, dass er dann in der Spur runterfahren musste, wo zu viel Schnee drinnen war. Es gibt die Möglichkeit, dass sogar noch jemand stürzen könnte, was man niemandem wünscht. Und in der momentanen Situation, das wäre natürlich das Grauenhafteste, aber selbst das ist im Bereich des Möglichen, dass noch ein positiver Corona-Test auftauchen würde. Also alles hat es schon gegeben. Und die Polen wissen ja, die sind ja gebeutelt gewesen vor der Tournee. Die wissen, dass im Prinzip alles noch passieren kann.
ZDF-Skisprung-Experte Toni Innauer, vielen Dank. Das ZDF überträgt heute um 16.30 Uhr die Qualifikation für das Springen, dann morgen am Mittwoch und da geht es dann um 16.45 Uhr ebenfalls im ZDF los, das Abschlussspringen der Vierschanzentournee 2020-21.
Stand jetzt aktuell.
Seit Sonntag bereitet sich die deutsche Handballnationalmannschaft in Neuss auf die WM in Ägypten vor. Die startet am 13. Januar und zuvor muss die DHB-Auswahl morgen und am Sonntag noch zwei EM-Quali-Spiele gegen Österreich absolvieren. Volles Programm also auch für Bundestrainer Alfred Gislason, der zwar schon seit 10 Monaten im Amt ist, aber wegen der Corona-Krise bisher erst sehr wenig mit der Mannschaft trainieren, arbeiten konnte, jetzt dafür umso mehr gefordert ist. Im Exklusivinterview mit dem Sportinformationsdienst SID, da blickte Gislason zurück auf sein erstes Jahr als Bundestrainer. Wie fällt denn sein erstes Fazit zum Jahr 2020 aus?
Ja, also hätte eigentlich kaum schlimmer kommen können, ehrlich. Und natürlich ist es extrem frustrierend, dass wie das gelaufen ist und was alles weggefallen ist und sogar keine Chance gehabt zu haben, mit der Mannschaft zu trainieren. Also wo das dann die Liga letzte Saison abgebrochen wurde, habe ich auch gedacht, naja, vielleicht können wir doch ein Trainingslager machen unter wirklich in so eine Blase, in Kiembaum oder so. Ging gar nichts, nichts ging da. Und weil alle waren Kurzarbeit und viele andere Sachen. Also war schon sehr frustrierend, dass man nichts teilweise machen konnte, als sich auf Gegner so vorbereiten, die mal kommen sollten und kamen dann doch nicht. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass so ein Jahr nie wieder kommt und dass wir ja durch Impfungen oder was auch immer, dass wir immer mal zur Normalität übergehen können.
Sorgt sich Gislason denn auch generell um seine Sportart Handball, um deren Zukunft?
Ja, natürlich ist das so, weil ich weiß, dass es ja gerade jetzt in der heutigen Zeit ist das nicht einfach für viele Clubs, sich zu finanzieren. Also die leben von Fans, von Zuschauereinnahmen, die Clubs viel, viel mehr als viele andere Sportarten und halt von meistens von regionalen Sponsoren. Und das ist deswegen ist das schwierig für Clubs ohne Zuschauereinnahmen zu überleben auf Dauer. Ja, und deswegen macht man sich Sorgen für den Handball und deswegen ist auf meiner Sicht auch wichtig, diese WM zu spielen.
Eine WM, die aufgrund der Pandemie und den vielen Absagen von Spielern aus berechtigter Angst natürlich vor einer Infektion mit dem Virus unter ganz schwierigen Vorzeichen steht. Wir haben gestern ja schon drüber berichtet hier bei Stand jetzt. Ist denn der Job des Bundestrainers damit für Gislason der schwierigste Job in seiner bisherigen ganzen Trainerkarriere?
Ja, das kann man so, sicherlich auch so sagen. Ja. Also jeder Aufgabe, die man ich hatte, die war anders schwierig und dann sind immer die Erwartungen sind unterschiedlich groß, ob das in Magdeburg war oder Gummersbach oder Kiel. Aber was Besonderes an diesem Thema jetzt ist, dass ich extrem wenig Zeit habe, was zu machen. Also ich bin ja fast 30 Jahre Trainer und wie ich mich es gern vorstellen, da weiß ich auch, dass ich das nicht in 2 Tagen schaffen kann. Um eine Angriffstaktik, dass alle sich blind verstehen, dann hast du das vielleicht 1000 Wiederholungen gehabt. Weil eine Taktik ist ja immer so, was passiert, wenn. Alle Spieler müssen wissen, wenn die Abwehr so reagiert, dann geht das so weiter und so weiter. Das ist immer wenn, dann. Aber da haben wir extrem weniger Zeit und da muss ich dann nach und nach versuchen, die Dinger angriffsmäßig einzubauen.
Gerade vor dem Hintergrund der vielen Absagen und einiger Neulinge im Team ist das natürlich schwierig dann für Gislason und ein Nachteil gegenüber anderen Nationen, sagt er.
Wir haben nicht die Möglichkeiten wie die Spanier, die sind Durchschnittsalter 35, haben alle zusammen 1000 Länderspiele zusammen gehabt und die kennen sich also in- und auswendig. Das heißt, diese Möglichkeit habe ich gar nicht.
Und deshalb muss Gislason versuchen, diesen Nachteil und auch die wenige gemeinsame Zeit, die bis zur WM für die Vorbereitung noch bleibt, irgendwie anders auszugleichen, zumindest mit theoretischem Rüstzeug.
Ich habe natürlich seit Wochen denen allen viele Sachen im Netz gestellt und die haben Zugriff auf viele Sachen, was wir gemacht haben, was wir machen wollen und auch was gut lief bei der letzten EM und was nicht. Also einfach rein statistisch. Was hat die Tore gebracht und was hat die Fehler gebracht? Und wir müssen uns darauf begrenzen, das zu spielen, was uns liegt.
Und das am besten dann schon morgen und Sonntag gegen Österreich in der EM-Quali, um dann mit einem guten Gefühl trotz aller schwierigen Begleitumstände zum Turnier nach Ägypten reisen zu können. Alfred Gislason war das, der Handball-Bundestrainer im Interview mit den Kollegen vom Sportinformationsdienst SID.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Ja, und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir sagen es euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Prinzipientreue ist unser Top des Tages und die Verantwortlichen bei Schalke 04 scheinen sie zu besitzen. Endlich mal gute Nachrichten aus Schalke, denn obwohl der Club dringend Kohle braucht und sich für den schon fast aussichtslosen Abstiegskampf natürlich auch noch aufrüsten muss, lehnen die Clubbosse eine erneute Zusammenarbeit mit Clemens Tönnies ab. Nachdem man sich in der Vergangenheit deutlich vom Ex-Aufsichtsratsboss losgesagt hat, will man die eigene Glaubwürdigkeit jetzt nicht aufs Spiel setzen, wenn man ihn doch wieder ins Boot holt, denn der hat signalisiert, dass er wieder mitmischen würde und Geld geben würde. Und diese Gradlinigkeit, die ist top.
Und unser Flop des Tages ist DHB-Präsident Andreas Michelmann. Der hat sich in der Sportbild nämlich zur Absagenflut vor der Handball-EM geäußert und erklärt, er habe es den Spielern freigestellt, ob sie fahren oder nicht und könne die Beweggründe derer verstehen, die eben nicht nach Ägypten fahren. Soweit erstmal gut, aber dann konnte er sich einen Diss auch nicht verkneifen. Er sagte nämlich, wir sind wahrscheinlich die sensibelste Handballnation der Welt. Wenn ich sehe, dass in Kiel die Deutschen nicht fliegen, die Dänen, Kroaten und Slowenen aber sehr wohl, ist es vielleicht auch in den Personen begründet. Also dieser mitschwingende Weichei-Vorwurf ist ziemlich daneben angesichts der schweren Folgen, die eine Corona-Infektion nach sich ziehen könnte. Ich würde mal sagen, Sitaku ist es, Michelmann.
Geburtstagskind des Tages.
Heute gedenken wir einer leider viel zu früh verstorbenen Stürmerlegende, die heute 77 Jahre alt geworden wäre. Wir gratulieren posthum Eusebio da Silva Ferreira, dem vor Cristiano Ronaldo besten portugiesischen Fußballer aller Zeiten. Vielleicht ist er sogar besser als Ronaldo, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen.
Ihm war es jedenfalls zu verdanken, dass Benfica Lissabon in den 60er Jahren ganz oben in Europa mitmischen konnte und 11-mal die portugiesische Meisterschaft und 5-mal den Pokal gewinnen konnte und natürlich 1962 den Europapokal der Landesmeister.
Und mit seinen zwei Treffern hatte Eusebio entscheidenden Anteil am 5:3 Finalsieg über Real Madrid und er traf ja auch 316 Mal in 294 Ligaspielen, aber dafür wurde er selbst für damalige Verhältnisse eher mit so einem Taschengeld abgespeist.
Ja, der Vorwurf steht im Raum, wenn man das Fußball-Nachschlagewerk Jahrhundertfußball im Fußballjahrhundert liest. Demnach soll Eusebio von den Benfica-Bossen regelrecht ausgebeutet worden sein. Was wohl an seiner Hautfarbe und den afrikanischen Wurzeln gelegen haben könnte, muss man sagen. Denn geboren worden war Eusebio der ehemalige portugiesische Kolonie in Mosambik.
Für Portugals Bevölkerung war er aber ein Held, für Fußballer wie Luis Figo sogar einfach der, Zitat, allergrößte. Und diesen Ruf hatte Eusebio als Torschützenkönig der WM 1966 natürlich nochmal richtig untermauert.
Seine Karriere ließ Eusebio 1978 dann in den USA, wie zu damaligen Zeit ganz viele, ausklingen, arbeitete danach als Funktionär bei Benfica, war Co-Trainer von Portugals Nationalmannschaft und Repräsentant des Fußballverbandes, ehe er 2014 nach vielen gesundheitlichen Problemen verstarb.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 5. Januar 1957 ging eine bemerkenswerte MLB-Karriere zu Ende. Jackie Robinson, der als erster Schwarzer in der Geschichte des Baseball in der Major League zum Einsatz gekommen war und das noch zur Zeit der strikten Rassentrennung in den USA, der hängte damals am 5. Januar 1957 den Schläger endgültig an den Haken.
Aber Robinson hatte nicht nur damit Sportgeschichte geschrieben, sondern auch mit seinen Leistungen in seiner 10-jährigen Karriere. 1947 war er der erste Rookie of the Year, wurde 6-mal ins All-Star-Team gewählt und wurde 1949 zudem zum National League Most Valuable Player.
Robinson spielte in 6 World Series und war entscheidend dafür, dass seine Brooklyn Dodgers den Titel 1955 auch gewannen. 1962 wurde er dann auch in die Hall of Fame aufgenommen. Seine Rückennummer 42, die wurde 1997 für die gesamte MLB retired. Eine Ehre, die sonst keinem Spieler je zuteil geworden ist, stand jetzt.
Das ist unfassbar. Seit dem 15. April 2004 feiert die MLB zudem jedes Jahr den Jackie Robinson Day. Alle Spieler tragen an diesem Tag die Rückennummer 42. Es gibt ein Broadway-Musical über ihn, einen Film über sein Leben, das leider eben auch tragisch endete. 1972 verstarb er an den Folgen seiner Diabetes, die ihn schon einige Jahre zuvor hat erblinden lassen.
Stand jetzt aktuell.
Heute wird in Mainz mit Bo Svensson der neue Trainer vorgestellt. Der Coach ist, wenn man so will, ein Mainzer Eigengewächs. Er kickte zunächst selbst noch unter den Trainern Klopp und Tuchel für die 05er, arbeitete dann als Trainer im Mainzer Nachwuchsleistungszentrum, ehe er 2019 beim österreichischen Zweitligisten FC Liefering anheuerte. Nun kehrt er also zurück und soll die Mainzer Profis vor dem Abstieg bewahren. Von der Vereinsführung gibt's vorab schon mal Vorschusslorbeeren, aber kann er denen auch gerecht werden? Wir haben einen Mainz-Experten dazu befragt. Und zwar Jan Budde vom Mainz-Podcast Die Hinterhofsänger.
Bo bringt etwas mit, was Christian Heidel eingefordert hat in Form einer Mainzer DNA. Damit ist jetzt weniger personelle DNA gemeint, aber Personal, das weiß, wie Mainz Fußball spielen lassen will. Mainz hat den großen Vorteil gegenüber vielen anderen Vereinen in der Bundesliga, dass man eine gewachsene Spielidentität hat. Eine gewachsene Spielidee, die auf Frank, Klopp, Tuchel und so weiter zurückgeht. Und Bo Svensson war nicht nur Spieler unter eben diesen Trainern, sondern er war auch Jugendtrainer bereits bei Mainz. RB hatte sich zum Sport gemacht, in Mainz Jugendtrainer zu fischen. Hätte man Sandro Schwarz bekommen, wären es satte 5 aus dem NLZ gewesen, was allein schon für die Qualität der Trainer im Mainzer NLZ spricht. Bo hat wohl trotzdem ein klein wenig Heimweh entwickelt und kehrt zurück an den Rhein. Bo ist also vertraut mit der Spielweise der Mainzer. Er kennt die Leute, die da waren. Sein Co-Trainer, den er mitbringt, hat sogar noch unter Benny Hoffmann, unserem jetzigen A-Jugendtrainer, der auf Bo gefolgt ist, unter ihm gearbeitet. Also eine gute Grundlage, dass die erste Mannschaft und das NLZ noch näher aneinander rücken können. Und das ist vielleicht auch der Weg, den Mainz jetzt gehen muss. Den Weg, die DNA, die Identität von Mainz 05, den auch vielen Fans abhanden gekommen ist, die wieder zu reanimieren, indem das NLZ wieder näher an den Profikader rutscht. Man konnte das jetzt auch schon beim Spiel gegen die Bayern sehen. Wenig Vereine spielen mit 5 eigenen NLZ-Spielern in der Mannschaft gegen die Bayern und liefern dabei auch noch ein so gutes Spiel ab. Finn Dahmen ist in die erste Mannschaft gerückt und hat gespielt, als wäre er gestandener Bundesliga-Torwart. Auch das kommt nicht von ungefähr. Das NLZ liefert seit Jahrzehnten konstante und gute Arbeit. Bo ist ein weiteres Merkmal davon. Und Mainz? Naja, vielleicht ist es ein Stück Rückkehr zur Normalität. Allerdings wird es so sein, dass Bo den Fußball weiterentwickeln muss. Er kann nicht nur auf die alten Tugenden unter Klopp setzen und unter Schmidt auf den krassen Umschaltfußball. Er wird sich beweisen müssen an einer Aufgabe, für die man Sandro Schwarz keine Zeit gegeben hat, an der Kasper Hülmen und Thomas Tuchel gescheitert sind, die allerdings mehr Zeit hatten unter Christian Heidel. Der zwar sagt, er habe Kasper Hülmen zu früh entlassen, aus dem Fehler aber gelernt haben wird und Bo dementsprechend Zeit geben wird. Man ist überzeugt von ihm, man wird notfalls mit ihm auch in die zweite Liga gehen. Wo, und darauf kann man sich, glaube ich, verlassen, nochmal, dass ein NLZ eine größere Bedeutung spielen würde. Egal, ob es in die erste Liga geht, ob es in die zweite Liga geht, Mainz befindet sich wieder auf seinem eigenen Weg, auf dem vielbesungenen und bekannten Mainzer Weg.
Jan Budde vom Mainz-Podcast, die Hinterhofsänger mit seiner Einschätzung zu Bo Svensson als neuem Coach der 05er. Und Bo Svensson wird heute um 12 Uhr auf einer Pressekonferenz in Mainz vorgestellt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir für euch natürlich immer im Blick und die passenden Tipps jetzt für euch.
Skispringen, habt ihr schon gehört, geht heute weiter, die Vierschanzentournee mit der Quali in Bischofshofen. Außerdem wird Ski lang gelaufen, der Weltcup in Toblach findet statt, die 10 Kilometer der Frauen und die 15 Kilometer Freistil der Männer stehen auf dem Programm.
Basketball wird auch gespielt in der Euroleague, der 5. Spieltag, Alba gegen Baskonia Victoria Gasteig aus Spanien.
DEL ist auch wieder dran, 5. Spieltag schon, Iserlohn gegen Eisbären Berlin. Wird gespielt. Außerdem gibt es Tennis in Delray Beach bei den Herren und in Ankara. Und zudem wird ja auch noch die Rallye Dakar weitergefahren. Die fahren natürlich wo auch sonst.
Ja, na klar, in Saudi-Arabien, sagt ja der Name schon, Rallye Dakar. Immerhin schon mal dichter dran am Ursprungsland als in den Jahren, wo die Rallye in Südamerika gefahren wurde.
Das ist auf jeden Fall richtig. Mal gucken, was da so passiert. Vielleicht ja morgen auch ein Thema bei uns hier. Ein Thema, das das Tagesgespräch im Sport bestimmen wird. Und dann wird es natürlich auch bei Stand jetzt abgefrühstückt.
Und zwar ab 7.07 Uhr, da sind wir wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl unseren Podcast, rezensiert und besternt uns gerne auch bei iTunes, kurze Bewertung abgeben und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Lohnt sich auf jeden Fall, denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir sagen mal wieder bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.